Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für diese heutige Sendung. Mit Sorgen und Ängsten erfolgreich umgehen, so lautet unser heutiges Thema. Und ich begrüße meinen Gesprächsgast Dr. Michael Tischinger. Grüß Gott, Dr. Tischinger.
Grüß Sie Gott, Herr Klose.
Ein Leben so ganz frei von Sorgen und Ängsten, das würde man sich doch eigentlich wünschen, nicht wahr? Aber ist das realistisch? Und letztlich irgendwie auch sinnvoll, sind Sorgen und Ängste nicht tatsächlich hilfreiche Wächter für den Alltag? Damit ich nicht unbedacht über die Straße laufe oder jemanden davor bewahre, die Herdplatte angeschaltet zu lassen. Sorgen und Ängste gehören sinnvoll zu unserem Leben. Problematisch wird es, wenn diese Sorgen und Ängste zu dominieren und zu blockieren werden. Wenn sie das Leben bestimmen und den Menschen mehr und mehr in sich gefangen nehmen. Wie man erfolgreich mit Sorgen und Ängsten umgehen kann, darüber spreche ich gleich mit Dr. Michael Tischinger. Er ist Humanmediziner wie auch katholischer Theologe. Er ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin. An der Adula-Klinik in Oberstdorf ist er Chefarzt. Das ist eine private Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie. Dr. Tischinger ist zudem systemischer Therapeut und Buchautor. Er ist verheiratet, Vater von Zwillingen und lebt mit seiner Familie im Oberallgäu. Dr. Tischinger, eines Ihrer Bücher trägt den Titel »Jeder Tag ist ein geschenktes Leben – Schritte der Achtsamkeit«. Ist Achtsamkeit eine positive Form von Sorge oder Angst?
Achtsamkeit ist in gewisser Weise eine Medizin für Sorgen und Ängste, denn Sorgen und Ängste entstehen in unserem Kopf. Das heißt, unser Geist produziert in die Zukunft hinein Befürchtungen, Ängste, Sorgen. Und die Achtsamkeit ist die Qualität in uns, die uns in das Hier und Jetzt wieder führen kann. Das heißt, dass wir durch die Achtsamkeit spüren, ich spüre meinen Atem, ich bin hier, meine Ängste, meine Befürchtungen, das sind jetzt nur Fantasiegebilde meines Kopfes, das ist gar nicht die Wirklichkeit. Und so kann ich mit Hilfe der Achtsamkeit mich beruhigen, mich ins Hier und Jetzt führen und damit auch wieder handlungsfähig werden, wenn vielleicht eine zu große Angst mich lähmen will oder zu sehr erschreckt. Also so gesehen ist diese Fähigkeit, Achtsamkeit zu üben, und damit meinen wir, immer wieder die Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt zu lenken, eine Medizin für zu viel Ängste und zu viel Sorgen.
Also ganz wichtig, das Leben im Hier und Jetzt, den Moment wirklich wahrnehmen, weil Ängste haben ja, wie Sie sagen, viel mit vielleicht auch Erfahrungen aus der Vergangenheit, aber auch mit Befürchtungen in der Zukunft zu tun. Wie viel von diesen Ängsten, die wir befürchten, oder von diesen Situationen, die wir befürchten, treten eigentlich wirklich ein?
Es ist so, dass wir müssen unterscheiden, es gibt die realitätsbezogene Angst, die nennen wir auch Furcht, und die zukunftsbezogene Angst. Also die realitätsbezogene Angst, das ist quasi auch die Angst, die uns schützt, wenn ich zum Beispiel bei einer Bergwanderung an einem Abhang stehe, dass ich da wirklich vorsichtig bin, dass ich nicht abstürze. Also diese realitätsbezogene Angst hilft uns zu überleben. Davon müssen wir unterscheiden die zukunftsbezogene Angst, wo unser Kopf sozusagen sich Vorstellungen generiert, was da passieren könnte in der Zukunft. Und der Karl Valentin hat mal so schön gesagt, mein Gott, was ich schon alles Schlimmes erlebt habe, das meiste davon ist gar nicht eingetreten. Aber das war auch ein sehr ängstlicher Mensch, der hat zwar sehr viel Bühnenerfahrung gehabt, aber trotzdem immer ganz viel Lampenfieber noch gehabt und Ängste vor Auftritten gehabt und sich immer Horrorszenarien zurechtgelegt und hat mal so schön gesagt, all das, was ich mir so eingebildet habe, ist gar nicht eingetreten. Das heißt, die allermeisten Befürchtungen, die wir uns über die Zukunft machen, treten gar nicht wirklich ein, sondern entstehen in unserer Fantasie, entwickelt unser Geist sozusagen oder erfindet unser Geist.
Ich habe eine Zahl noch im Kopf, wo ich mal gelesen habe, dass eigentlich 90% der Dinge, die wir befürchten in der Zukunft, dann tatsächlich gar nicht eintreten. Also das ist doch ein ganz großer Teil. Ob es jetzt genau 90% sind, ja, Weiß ich nicht, aber der größte Teil dessen, was man sich so ausmalt in seinen Sorgen und Ängsten, passiert dann wirklich gar nie. Und ich finde dieses Zitat von Karl Valentin sehr schön und treffend. Er bringt es immer wieder oder hat es immer wieder super auf den Punkt gebracht in seiner lustigen, aber doch auch sehr treffenden Sprache. Vielleicht bleiben wir bei dieser Gegenwarts Angst ist da. Sie haben dieses Beispiel vom Berg gebracht. Das kenne ich gut. Also ich habe so eine, wenn wir diese Vorsicht, ich nenne es mal Vorsicht, in den Bergen nicht hätten, auch, ja, da kommt man an Abgrund und dann kommt's Adrenalin und man schaut in die Weite, schaut vielleicht runter. Da ist es ja gut, dass dann auch so etwas wie ein Kribbeln kommt, eine Angst. Was ist denn da genau der Zustand der Angst, solange es noch im positiven Bereich ist? Wie würden Sie das beschreiben?
Also das verbindet uns mit den Tieren. Das heißt, Tiere und Menschen haben so quasi auf, wir nennen das im Gehirn auf der limbischen Ebene, so quasi auf einer tiefen Ebene so instinktiv die Fähigkeit erfassen zu können, das wird jetzt bedrohlich, da muss ich jetzt rennen, zum Beispiel ein Tier, da muss ich jetzt rennen, das wird gefährlich, ein anderes Tier sozusagen würde mich sonst packen und vielleicht auch als Beute fangen. Das heißt, dieses Gespür zu erfassen, das ist jetzt eine gefährliche, brenzliche Situation. Und wir erkennen diese nützliche Angst daran, dass wir da nicht groß überlegen müssen. Also diese realitätsbezogene Angst oder Schrägstrich Furcht, die Tiere und Menschen verbindet und auf limbischer Ebene abläuft, ist instinktiv die Möglichkeit zu erfassen, das ist gefährlich, an die Herdplatte zu langen oder jetzt bei so einer Gratwanderung weiterzugehen. Stopp, ich bleibe jetzt stehen. Die hilft uns sozusagen zu überleben, dass wir überhaupt lebensfähig sind, dass wir quasi nicht in Situationen kommen, wo wir einfach verunglücken oder abstürzen. Also es ist der sinnvolle Aspekt von Angst, die jetzt eben realitätsbezogen ist und die genau bei Mensch und bei Tier gleicherweise instinktiv auf limbischer Ebene im Gehirn verankert ist. Davon zu unterscheiden ist sozusagen diese Fähigkeit des Menschen, quasi Ängste zu erfinden. Also im Gegensatz zu Tieren können wir sozusagen in unserem Gehirn ganz viel Ängste in die Zukunft hinein projizieren. Und das sind dann die problematischen Ängste, die eben dann nicht mehr hilfreich sind, sondern sozusagen uns das Leben erschweren können und manchmal auch verhindern können.
Bleiben wir mal auf dem Berg, da am Grat, am Abgrund. Ich gehe also raus und stehe da und jetzt merke ich, okay, jetzt kommt sowas wie diese vorsichtige Angst hoch und sagt, hey, geh nicht weiter, da könnte was passieren. So gut, so recht. Jetzt gehe ich aber tatsächlich noch einen Schritt weiter. Und ich persönlich habe Höhenangst, also ich da gebe das gerne zu, dass es so ist. Ich hätte es gerne nicht, aber noch habe ich es nicht geschafft, die irgendwie abzulegen. Und dann kommt so ein mulmiges Gefühl hoch, tatsächlich eine richtige Angst, Schweißperlen auf der Stirne, es wird ein bisschen schwindelig. Die Knie werden wackelig, also so dieses ganze Gefühl, der Körper macht mit und dann könnte ich doch eigentlich sagen, hey, diese Angst ist doch ein Wächter, könnte es mit meinem Verstand versuchen zu regeln, aber das gelingt mir dann nicht. Was passiert denn da genau in meinem Kopf?
Also es ist so, es ist eine Stressreaktion. Es wird praktisch Adrenalin, Noradrenalin aktiviert. Der Sympathikus, das ist quasi der Teil unseres autonomen Nervensystems, der für Flucht und Kampf zuständig ist, der wird aktiviert. Wir sind also in einer Hochstressreaktion, was erstmal günstig ist, weil wir dann hellwach sind. Also durch diese Adrenalin- und Noradrenalin-Ausschüttung sind wir total wach und präsent und voll konzentriert und können unsere ganze Energie quasi jetzt bündeln auf diese Situation, was wird jetzt gebraucht? Und dann ist natürlich, wenn wir dann in so einer Situation sind zu entscheiden, eine Situation, wo, nennen wir mal einen Klettersteig, so eine Gratwanderung, wo ein erfahrener Bergwanderer locker drüber weggeht, könnte für jemand, der sehr unerfahren ist und mit Höhenangst zu tun hat und es alleine bewältigen möchte, vielleicht auch eine Überforderung sein. Das heißt, es ist dann tatsächlich in diesem Moment zu prüfen, ob ich selber jetzt alleine in der Lage bin, da weiterzugehen oder habe ich Unterstützung? Gibt es jemanden, der mich ermutigt? Vielleicht kennen Sie die Erfahrung, wenn Sie in einer Gruppe gehen, dann geht einer vor und einer hinten und dann merkt man, hoppla, jetzt traue ich mir das zu, alleine wäre ich da vielleicht umgekehrt, aber weil einer mir sagt, du, geh die Schritte so und der andere, ich bin hinter dir und ich unterstütze dich, indem andere Menschen uns ermutigen, können wir so ein bisschen auch aus der Komfortzone in die Wachstumszone gehen. Aber es ist wichtig, dass wir nicht in die Überforderungszone gehen, also da, wo wir wirklich überfordert sind, weil uns zum Beispiel eine alpine Erfahrung abgeht und wir dann sozusagen, weil wir uns das eingebildet haben, ich muss unbedingt auf diesen Gipfel, dann tatsächlich uns eine Gefahr begeben, wo wir dann nicht mehr vorwärts oder rückwärts können. Also da ist dann schon klug abzuwägen, auch was ist sozusagen jetzt diese nützliche Angst, diese instinktive Reaktion, mich zu schützen? Und wo beginnt jetzt aber in mir ein Kopfkino, die Knie wackeln? Und ist es vielleicht günstiger, jetzt stehen zu bleiben oder zurückzugehen, weil ich spüre, ich bin alleine, es ist niemand da, der mich unterstützt, das Wetter ist vielleicht auch noch ungünstig, ist es besser, jetzt umzukehren und zum Beispiel zu sagen, wenn ich jetzt unbedingt diesen Gipfel gehen will, dann hole ich mir da Hilfe, dann hole ich mir einen Bergwanderer oder erfahrene Begleiter und dann schaffe ich das vielleicht auch mal mit Unterstützung. Aber auch, es geht immer wieder darum, die Grenzen und die Möglichkeiten, die man selber hat, wahrzunehmen und die auch ernst zu nehmen.
Das bedeutet, man kann doch viel mit dem eigenen Kopf auch dann regeln, wahrnehmen, ernst nehmen, bewusst werden, sich Hilfe holen. Wenn man aber an einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, das hilft auch nicht. Also ich bleib quasi in meiner Angst stecken. Wo kommt denn eigentlich diese Angst her?
Ja, also im Prinzip kann alles uns ängstigen, aber was genau jetzt einem Menschen Angst macht, hat mit seiner Lebensgeschichte zu tun. Ich mache mal ein ganz persönliches Beispiel. Ich bin als kleiner Junge von einem Hund gebissen worden und ich weiß, dass es für mich damals sehr dramatisch war. Es war ein großer schwarzer Hund. Ich war alleine so als 7-8-Jähriger im Dorf unterwegs und dann musste ich erstmal nach Hause laufen. Der Arm blutete, so ein Hausfetzen hing weg und es war für mich ganz furchtbar. So diese und ich habe über Jahre hinweg Angst vor Hunden gehabt. Und erst letztlich durch meine Frau, die mit Hunden aufgewachsen ist und ich dadurch dann regelmäßig auch Kontakt mit ihren Hunden hatte, habe ich gemerkt, hoppla, ich kann lernen, mit diesen Hunden umzugehen. Also wenn ich einfach ruhig bleibe, wenn ich bei mir bleibe, wenn ich weiß, die wollen mir gar nichts Böses tun, dann kann ich lernen, alte Ängste auch zu überwinden, die in meiner Lebensgeschichte so quasi begründbar sind, entstanden sind. Und deswegen ist es wichtig, dass die Ängste, die ich habe, immer auch eine Verbindung zu meiner eigenen Geschichte haben, sie zu verstehen, woher kommen sie, wo habe ich da eine übermäßige Angst und was kann ich lernen? Sozusagen, wir lernen Ängste, also Ängste sind nicht angeboren, sondern wir haben sie erlernt, ja. Und wir können sie aber auch wieder verlernen, so wie dieses Beispiel Angst vor Hunden, dem ich lerne, mich diesen Hunden also quasi auszusetzen, mit denen zu spielen, verlerne ich diese Angst vor Hunden, die ich irgendwie mal als Kind aufgebaut habe.
Das kann ich bestätigen. Also ich hatte mal tatsächlich auch Hundeangst und das geht heute relativ gut. Also da kann ich den Hunden in Ruhe begegnen und das ist eigentlich schön dann auch zu sehen, dass es auch Beispiele gibt, wo man von Ängsten frei werden kann und man ist ja mal auf dem Weg als Mensch und das wäre für mich schon nochmal ein Ziel, auch von dieser Höhenangst, auch tatsächlich frei zu werden. Habe mal einen Kletterkurs gemacht, solche Dinge. Aber ich komme dann auch zeitlich nicht wirklich dazu, mich, glaube ich, adäquat der Sache zu widmen. Denn das ist ja auch so ein Thema, wenn wir alle ziemlich beschäftigt sind, da muss man ja richtig Zeit haben, um dann durch so einen Prozess durchzugehen, um dann auch so eine Angst zu überwinden, je nachdem, wie tief sich drin steckt.
Also es ist tatsächlich ein Prozess, wo wir lernen, aber wir lernen durch Üben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel diese Höhenangst, wenn Sie sich das fest vornehmen, das jetzt, und da geht es darum, um die Werte, die wir haben. Was ist ein Wert in unserem Leben? Sie sagen, Mensch, das ist mir ganz wichtig. Ich wünsche mir so sehr in meinem Leben bestimmte Ziele zu erreichen. Also ich möchte in einem bestimmten alpinen Gelände bestimmte Touren machen können. Das ist mir wichtig und ich weiß rein physisch, könnte ich das? Und die Angst, meine Höhenangst, die hindert mich bisher daran. Das heißt, dann könnten Sie sozusagen lernen, dass Sie sich langsam sozusagen in diese Gelände wagen, dass Sie zum Beispiel mit Unterstützung, jetzt mache ich nochmal das Beispiel Bergführer oder eine Gruppe, bestimmte Touren üben, regelmäßig gehen, sich regelmäßig solchen Situationen exponieren und merken, mein Zutrauen wächst. Ich kann immer wieder noch schwierigere Strecke mir zutrauen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich sozusagen gewachsen bin in meinen Möglichkeiten. Das heißt, wir können sozusagen lernen, mit Situationen, die vorher angstbesetzt waren, angstfreier umzugehen und deswegen Beispiel Höhenangst, das ist tatsächlich ein Lernprozess, ein Übungsprozess, wo wir dann aber oft eben auch Unterstützung brauchen von erfahrenen Berggehern. Und dann können wir tatsächlich, wenn Sie ein bestimmtes Ziel haben, das auch reichen. Aber das ist immer eine Frage von, wie wichtig ist mir das? Also wie groß ist dieser Wert in meinem Leben? Und das ist immer bei Ängsten so das Thema, dass Ängste uns nicht daran hindern, unsere Werte zu leben, dass wir dann vermeiden und das mache ich halt nicht und dann bleibe ich halt auf dem Boden, dann gehe ich halt nicht mehr in die Natur, sondern nein, mein Wert ist, ich möchte gerne auf Berge, ich möchte in der Natur mich bewegen, ich möchte mich da frei bewegen und dann engagiere ich mich dafür. Also das heißt, es braucht ein engagiertes Handeln und dann kann ich das tatsächlich üben und lernen und dann könnten sie, auch wenn sie Höhenangst haben, wirklich lernen, auch schwierigere Touren zu gehen.
Okay, danke schon mal für den hilfreichen Tipp, nehme ich gerne mit. Jetzt haben wir so Höhenangst als Beispiel genommen, Hundeangst haben wir schon angesprochen. Welche Ängste, da gibt es ja sicher auch verschiedene Kategorien, dass wir mal dieses umschreiben, welche Ängste gibt es denn noch?
Also es ist so, dass es im Prinzip alle Arten von Ängsten gibt. Also alles, was im Leben existiert, kann uns ängstigen. Man kann das natürlich kategorisieren, zum Beispiel Menschen, die, mache ich mal ein Beispiel, die in ihrer frühen Kindheit einen Verlust erlebt haben. Stellen Sie sich vor, ein kleines Kind, wo die Mutter oder der Vater durch einen Verkehrsunfall früh ums Leben gekommen ist. Und für dieses Kind war das extrem bedrohlich. Und das heißt, dass dieser Mensch womöglich als Erwachsener Ängste in Verlustsituationen hat, also Ängste verlassen zu werden, dann in Beziehungen anklammert, also dann, wenn der Partner irgendwie vielleicht mal eine Woche verreist, schon große Ängste, was da passieren könnte. Das heißt, dieser Mensch hat aufgrund von seiner Erfahrung des Verlustes in seiner Kindheit eine Tendenz, verlassen zu werden. Ein anderer Mensch, der zum Beispiel in einer Beziehung ständig wo, sag ich mal, die Mutter überfürsorglich war, wo die Menschen immer sich zu sehr oder zu viel um ihn gekümmert haben, der das auch als Schlüssel nicht mehr hilfreich erlebt hat, der möchte gar nicht in Bindung gehen, weil er sich dann kontrolliert fühlt und von anderen sozusagen also überwältigt fühlt. Das heißt, er vermeidet dann vielleicht in Beziehung zu gehen. Der ist dann eher ein Einzelgänger, weil er sich gar nicht traut, in Bindungen zu gehen. Also wenn wir das Beispiel Beziehungen angehen, dann gibt es Menschen, die Ängste haben, einen anderen Partner zu verlieren oder andere, die Ängste haben, überhaupt in eine Beziehung, in eine Bindung sich reinzulassen, weil der andere sie vielleicht kontrollieren könnte. Also das heißt, so gibt es zu allem ein zu viel oder ein zu wenig. Und wie gesagt, das hängt so von unserer persönlichen Entwicklung ab. Und da die Quelle der Angst in uns selber und nicht im Außen liegt, kann quasi alles so quasi letztlich uns Angst machen. Und entscheidend ist, dass wir so dann einen Zugang dazu finden, warum ist das für mich so angstbesetzt und wie kann ich besser damit umgehen? Kann ich das selber bewältigen? Brauche ich da vielleicht Unterstützung, vielleicht auch therapeutische Unterstützung? Aber wie gesagt, die Quelle der Angst ist in uns.
Sagt Dr. Michael Tischinger, mit ihm sprechen wir heute über Sorgen und Ängste und gleich sprechen wir mit ihm noch konkreter darüber, wie man erfolgreich mit Sorgen und Ängsten umgehen kann. Mit Sorgen und Ängsten erfolgreich umgehen, das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Tischinger, Chefarzt an der Adula-Klinik in Oberstdorf. Dr. Tischinger, wie kann man denn, wenn das schon unser Thema ist, erfolgreich mit Sorgen und Ängsten umgehen? Ein paar Dinge haben wir schon genannt, aber lass mal da mal nochmal konkret das jetzt ansprechen.
Also ich würde jetzt mal drei Schritte benennen, die da ganz wichtig sind. Der erste Schritt ist Akzeptanz. Das heißt, anzuerkennen, es gibt kein angstfreies Leben. Auch wenn irgendein Therapeut oder was auch immer uns das suggerieren will, das gibt es nicht. Ängste gehören zu unserem Leben. Und das ist erstmal ganz wichtig, das ist nicht trivial, denn viele Menschen verurteilen sich dafür und kämpfen dagegen an, dass sie Ängste haben und denken, ich sollte die Angst nicht haben, das darf doch nicht sein, ja. Also erstmal anzuerkennen, alle Menschen haben Ängste. Angst zu empfinden ist menschlich. Willkommen in der Familie der Menschen. Das heißt, das allein ist schon mal eine wichtige Botschaft und kann sehr entlastend sein, anzuerkennen, ich akzeptiere, das gehört zu mir. Der zweite Schritt ist die Bewertung meiner Ängste. In der Angst neigen wir dazu, das ganze Thema, um das die Angst kreist, möglichst furchtbar zu darzustellen. Also, dass die Angst wie ein Monster ist. Also, das wird nie besser, das wird nur noch schlimmer. Das wird jetzt immer so sein. Tatsächlich ist es so, dass auf Angst sich aufbaut und wieder weggeht, dass es kommt und geht, aber die Angst selber macht uns glauben, das wird nie gut, das wird ganz schlimm. Also wir bewerten die Angst, das ist ein Monster. Wir sind ohnmächtig diesem Angstmonster ausgeliefert. Und wenn wir aber die Angst nicht als Monster bewerten, sondern uns eher vorstellen, dass es eigentlich ein Kindanteil in uns ist, der sich fürchtet. Also in uns gibt es einen kindlichen Anteil, der sich fürchtet. Ja, das heißt, dann ist das schon eine ganz andere Qualität. Ich mache mal ein banales Beispiel. Ob wir jetzt zum Beispiel eine graue Gans als hässlich oder als wunderschön wahrnehmen und bewerten, ja, entscheidet darüber, ob wir uns darüber freuen oder uns abwenden. Das heißt, wir können eine graue Gans als schön empfinden oder als hässlich empfinden. Und diese Bewertung nimmt der Kopf automatisch vor. Und auch den Ängsten, denen wir ausgesetzt sind, da folgt sofort eine Bewertung. Und in der Regel sagt die Angst schlimm, furchtbar, ganz schrecklich. Und wenn wir da erstmal sagen, Moment mal, das ist menschlich und das ist ja eigentlich so ein kindlicher Anteil in mir, der braucht jetzt meine Fürsorge. Ich muss jetzt nicht kämpfen gegen das Monster, wo ich so nicht gewinnen kann, sondern ich nehme jetzt erstmal so die Angst in die Hand oder ich umarme meine Angst und bin da mal freundlich und wohlwollend und sage, ah ja, da gibt's in mir diesen kindlichen Anteil, der hat jetzt gerade Angst. Und ein Kind, das Angst hat, das braucht Fürsorge, das braucht Verständnis. Das heißt, ich bringe diesem Teil erstmal Verständnis entgegen und ermutige diesen Teil. Nochmal Beispiel mit einem Kind, wenn es vom Fahrrad gefallen ist, dann würden wir das erstmal trösten und sagen, komm, ich verstehe, dass du jetzt Angst hast, da nochmal aufzustehen, aber komm, ich trau's dir zu, ich lauf nebenher, ich halte dich fest, ich glaub an dich, steig nochmal auf das Fahrrad. Das heißt, der dritte Schritt ist dann das engagierte Handeln, also dass wir das Kind in dem Fall ermutigen, wieder aufs Fahrrad zu steigen und dass es weiterfährt und sagt, juhu, ich kann doch Fahrrad fahren. Nur so lernen wir alle Fahrrad fahren, dass wir immer wieder runterfallen, Ängste haben, wieder runterzufallen und doch wieder aufsteigen. Das heißt, der dritte Schritt ist dieses engagierte Handeln, dass wir, obwohl wir Ängste haben, unseren Mut aufnehmen und wieder ins Handeln gehen und diese Situation tun. Ja, und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt, ich mache das wieder. Und das ist ja auch diese Erfahrung, dass wir alle mutige Menschen sind, dass wir in uns nicht nur Ängste haben, sondern auch die Fähigkeit, mutig zu sein, denn wir haben alle neue Dinge begonnen. In unserem Leben haben wir immer wieder mal was Neues begonnen und um was Neues beginnen zu können, brauchen wir Mut. Sonst könnten wir nicht Fahrrad fahren, sonst könnten wir nicht einen Fahrstuhl besteigen, wenn wir nicht Mut hätten. Das heißt, in uns lebt sowohl die Qualität der Angst, aber auch die Fähigkeit, mutig zu sein und deswegen auch engagiert zu handeln. Also diese drei Schritte braucht es. Erstens Akzeptanz, das ist jetzt so, ich habe Angst. Zweitens, dass ich diese Bewertung der Angst, die ist ganz furchtbar, runterdimme und sage, das ist eigentlich ein kleines Kind in mir, das braucht jetzt meine Fürsorge, meine innere Ermutigung. Und drittens, die Entscheidung, engagiert zu handeln, trotz der Ängste dann aber nicht zu vermeiden, sondern das zu tun, wieder aufs Fahrrad aufzusteigen, wieder in ein Flugzeug zu steigen, obwohl ich Angst habe, das könnte abstürzen, ja. Also das engagierte Handeln ist dieses Entscheidende, damit wir die Angst nicht unser Leben diktieren lassen und dann vermeiden, das zu tun, was uns eigentlich wichtig ist.
Also ein wichtiger Dreischritt, wo alle drei Schritte eben ihren Teil dabei haben. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen dann bei dem zweiten Schritt, bei der Bewertung der Ängste, stecken bleiben, weil sie dann so es eben nicht schaffen, sich das Monster nicht vorzustellen, sondern den kindlichen Anteil, der bedürftig ist, und quasi in der Angst dann stecken bleiben und irgendwann sogar noch Angst vor der Angst bekommen. Also das genau. Ist ja dann quasi, das ist ja ein Zustand, den man nicht mag. Und dann ist es wie so, glaube ich, wie so ein Strudel oder ein Kreislauf, wo man dann sogar noch Angst vor der Angst bekommt. Dann geht es auch in Richtung Depression, oder?
Genau. Also das heißt, es sind so Angstmythen, die Sie ansprechen, dass so ganz negative Bewertungen, die zum Beispiel lauten, diese intensive Angst, die ich habe, die ist nicht normal. Die hat kein anderer Mensch, die ist viel zu stark. Oder dass ich Angst habe, ist ein Zeichen von Schwäche. Ich bin ein zu schwacher Mensch, ich kann das nicht, ich bin nicht lebenstüchtig. Oder dass eben ich Herr Angst bin oder ich bin die Frau sorgenvoll. Das heißt, ich identifiziere mich mit der Angst. Ich bin halt Mr. Angst und die anderen sind es nicht. Das heißt, diese negativen Bewertungen, die ich in mir habe. Und wenn die sehr verfestigt sind, also so Mythen sind, ja, dann kann das sein, dass man da therapeutische Hilfe braucht. Ich mache mal ein Beispiel von einer Patientin von uns, die hatte in der Kindheit die Erfahrung gemacht, dass ihre Eltern ständig so ihr gesagt haben, du bist der kleine Angsthase. Dein großer Bruder, der kann alles, aber du bist der kleine Angsthase. Du kannst nicht schwimmen, du kannst das nicht. Die haben mir immer eingeredet, du bist unser kleines Angsthäschen. Ja? Und diese erwachsene Frau hat heute, so mit Mitte 30, immer noch innerlich diesen Glaubenssatz, ich bin halt der kleine Angsthase, ja, und ich kann's nicht, die anderen sind die Großen, die Starken, und die hat da letztlich dann therapeutische Unterstützung gebracht, um diesen alten Glaubenssatz, dass sie ein Angsthäschen ist, den ihr die Eltern eingetrichtert haben, loswerden zu können und dann sozusagen freier von diesen schon etwas chronifizierten negativen Bewertungen zu werden, um tatsächlich dann auch letztlich sagen, nein, ich bin das gar nicht, ich bin gar nicht der Angsthase, sondern ich bin genauso wie alle anderen Menschen in der Lage, Neues zu tun, ich bin mutig, ich habe in mir eine Instanz, die vertrauen kann, ich darf Experimente wagen, und dann hat sie ganz mutige Schritte auch gewagt und gemerkt, doch, ich kann das ja. Also das heißt, manchmal, wenn diese Mythen in uns so chronifiziert sind, weil sie vor allem schon eine lange Geschichte haben, vielleicht aus der Kindheit heraus entstanden sind, dann brauche es womöglich auch therapeutische Unterstützung, um darüber hinwegzukommen. Aber wichtige Botschaft, Angst ist behandelbar. Wir können lernen, mit Ängsten umzugehen. Keine Angst ist zu groß, keine Angst ist zu unmöglich, um nicht doch mit ihr leben zu können.
Okay, es ist ja kein Automatismus. Es heißt nicht, man muss automatisch, wenn man jetzt Ängste hat, dass es irgendwo in der Kindheit ist. Es kann wahrscheinlich sein, dass da was, ein bestimmtes Muster geprägt wurde, ein Mythos, wie Sie sagen, dem Kind auferlegt wurde. Es muss aber nicht sein. Es kann auch sein, dass es durch ein anderes Ereignis später kam. Oder könnte es auch sein, dass es einfach körperliche Vorgänge sind, die jetzt mal mit keinen traumatischen Erfahrungen oder Prägungen zu tun haben?
Also letztlich ist es so, dass tatsächlich es zwar Angst auf der körperlichen Ebene passiert, aber dass unser Körper wie sozusagen frühere Erfahrungen einspeichert, ja, dass das immer auch in gewisser Weise sinnvoll ist. Also warum wir jetzt gerade Angst haben in der Situation, wo vielleicht ein anderer nicht Angst hätte, dann heißt es nicht, wir sind verrückt oder mit uns stimmt was nicht, sondern dann lohnt es sich mal verstehen zu wollen, wie kommt es denn, was hat sich denn da eingespeichert? Und dann ist es oft so, das muss nicht aus der Kindheit kommen, aber dass doch irgendwie Erfahrungen sind, zum Beispiel, ich bin mal beschämt worden in der, ich mache mal das Beispiel, das ist wieder ein persönliches Beispiel mit Singen. Ja, ich hatte zum Beispiel in der Schule die Erfahrung gemacht, dass ich im Musikunterricht nach vorne geholt worden bin. Da sollte ich vor der Klasse vorsingen und konnte das im Moment nicht. Ja, und dann hat diese Musiklehrerin dann eine, meinen Augen eine dumme Bemerkung gemacht. Die ganze Klasse hat gelacht. Ich durfte wieder hinsetzen und ich war zutiefst beschämt. Und ich habe innerlich in dem Moment gedacht, ich kann nicht singen, und habe dann später, wenn ich dann so in Jugendgottesdiensten so war, dann auch gedacht, ich traue mich jetzt gar nicht singen, weil die anderen gucken wahrscheinlich, ich kann nicht singen. Das heißt, es gibt tatsächlich so Erfahrungen, die uns irgendwo beschämt haben, die müssen vielleicht gar nicht dramatisch sein, aber für uns vielleicht verletzend, irritierend, und dann haben wir an unserer Fähigkeit gezweifelt, singen zu können. Und jeder Mensch ist musisch begabt, und wenn ich sogar eine Entscheidung treffe, ich will singen, dann kann ich Gesangsunterricht nehmen, dann kann ich meine Stimme erheben und lernen zu singen. Natürlich sind manche Menschen talentierter und andere weniger, aber es gibt keinen amusischen Menschen, also keiner, der nicht wirklich singen könnte. Das heißt, warum ich jetzt gerade Angst vor Singen habe oder Angst habe, vielleicht öffentlich zu sprechen, das hat schon immer auch ein Grund, dass da irgendwas mal war, dass ich vielleicht mal durch eine Prüfung gefallen bin, öffentlich irgendwie mich blamiert gefühlt habe, und dass ich das schon nochmal anschauen muss und die Angst mich nochmal einladen will, guck doch nochmal hin, was ist denn so die Wurzel, dass du jetzt in dem Moment dich so unwohl fühlst. Und wenn ich das verstehe, dann heißt es, indem ich das verstehe, kann ich auch Mitgefühl haben, sage ich, ah ja, ich bin gar nicht verkehrt, aber ich habe damals in der Schule eine schlechte Erfahrung gemacht und deswegen traue ich mich jetzt nicht zum Beispiel singen, aber ich habe so Lust zum Singen, also ich gehe jetzt da in den Gesangsunterricht und ich will einfach das lernen, und dann kann ich das lernen.
Also einiges haben wir schon gemerkt, kann man dann selber beisteuern, wenn man einfach nicht weiterkommt, ist auch therapeutische Hilfe tatsächlich hilfreich. Was macht denn ein Therapeut denn in so einer Situation? Führt er seinen Patienten an diesen Punkt zurück in der Vergangenheit? Versucht man das dann gemeinsam zu erörtern? Oder ist es quasi Erkenntnis oder ist es dann auch Verhaltenstherapie?
Also da gibt es natürlich unterschiedliche therapeutische Ansätze und je nach Ansatz ist der Aspekt, um nochmal zurückzuführen, wo kommt sie denn her, stärker betont. Bei der Verhaltenstherapie ist stärker der Aspekt dieses engagierten Handelns, also jetzt gleich im Hier und Jetzt zu üben und zu exponieren. Ich denke, es braucht immer beides, so ein grundsätzliches Verständnis, woher kommt es, und aber im Hier und Jetzt die Bereitschaft zu üben, zu handeln, sozusagen mich zu trauen, und dann ist dann vielleicht sogar vergleichbar mit einem Bergführer, ein Therapeut wie ein Wegbegleiter, der so ein Stück Weg mitgeht, der ermutigt, der erklärt, der unterstützt und ermutigt, und da sind unterschiedlichste therapeutische Ansätze hilfreich. Letztlich ist immer auch eine Vertrauensfrage, genauso wie ich zu einem Bergführer dann natürlich das Vertrauen haben muss, egal in welcher alpinen Schule der ausgebildet ist, ich habe das Gefühl, dem vertraue ich. Der macht auf mich den Eindruck, dass er mich gut begleitet auf dieser Gipfeltour. Und so ist es auch bei Therapeuten, dass es da immer wieder ums Vertrauen geht. Gar nicht so wichtig, welche Methode die primär anwenden, sondern ich habe Vertrauen, dass der mich gut begleitet und unterstützt. Und dann kann ich, und dann gibt es eben unterschiedliche Techniken, kann ich eben tatsächlich lernen, mit Ängsten und Sorgen erfolgreich zu leben.
Vertrauen ist ganz wichtig. Vertrauen in den Gesprächspartner, der einen da mitnimmt auf diese Reise, wo man vielleicht auch schauen muss, vielleicht ist es nicht der erste Therapeut, der gleich einschlägt, wo das gleich funktioniert, sondern da muss man auch vielleicht auch gucken, wer trifft meine Situation am besten, wer begleitet mich da am besten, ist, denke ich, auch eine Frage von, Sie sagten schon, von Theorie und vielleicht auch Weltanschauung. Und Vertrauen hat ja auch mit Glauben zu tun, Dr. Tischinger. Sie sind ja selber auch katholischer Theologe. Wie geht denn da jetzt auch zum Beispiel das Thema Angst und Glaube? Wie geht das zusammen oder wie sehen Sie das?
Also mir ist ganz wichtig, dass die Botschaft des Evangeliums ja eine frohe Botschaft ist und dass tatsächlich da auch 365 Mal in der Bibel das Wort "fürchte dich nicht" zu finden ist. Also dass letztlich so das Anliegen des Evangeliums ist, Menschen zu ermutigen, zu leben, mit dem Leben es erfolgreich aufzunehmen. Also die Botschaft des Evangeliums will keine Ängste schüren, sondern entängstigen, Vertrauen, Ermutigung schenken. Und das ist so diese positive Qualität, die Menschen, die im Glauben sind, auch immer wieder erfahren. Und auf der anderen Seite heißt es aber nicht, wenn ich jetzt Ängste habe, dann habe ich halt zu wenig gebetet oder ich habe zu wenig Glauben oder ich vertraue zu wenig. Also das gibt auch eine Tendenz, auch in manchen christlichen Richtungen, dann zu sagen, ja, du musst halt nur mehr beten und dann bist du selber schuld. Also das heißt nicht, dass Ängste zu haben deswegen ein Versagen ist, sozusagen nicht fromm genug zu sein, sondern das ist ganz menschlich. Und dann bei dem Thema Vertrauen ist es so, wenn zum Beispiel es schwierig ist, tiefes Vertrauen zu fassen, dann ist es tatsächlich oft so, wiederum, dass in der Biografie dann zum Beispiel vielleicht so die Eltern nicht so vertrauenswürdig waren und dass da so ein Stück so ein Urvertrauen auch vielleicht nicht so wachsen konnte und dass das auch so quasi wie nachreifen will und muss. Also so als Beispiel nochmal, der Glaube kann hilfreich sein und ist per se eben eine ermutigende, vertrauensfördernde Botschaft, aber wenn es mich unter Druck setzt und ich dann denke, ich bin jetzt auch ein schlechter Mensch oder ein schlechter Christ, weil ich immer noch so viel Ängste habe, dann kann das auch mich zwingen, und da möchte ich davor warnen, dass Menschen sich dann verurteilen oder verurteilen lassen, weil sie halt Ängste haben, sondern wirklich sagen, nein, ich bin bereit, damit zu arbeiten, und dann kann auch ein Glaube auch eine Unterstützung sein, da auch eine gute Begleitung, aber das soll nie unter Druck setzen, soll nie zwingen, es soll nie die Menschen sozusagen dann noch da auch verurteilen. Also soll immer Glaube, soll immer, und so ist die Botschaft des Evangeliums, Menschen ermutigen, unterstützen. Und allein, dass es 365 Mal in der Bibel steht, heißt ja, dass auch die Menschen damals unter Ängsten gelitten haben, dass diese Botschaft, fürchte dich nicht, einem Josef, einer Maria, den Hirten auf dem Feld, allen galt die Botschaft, weil alle sich auf eine gewisse Weise gefürchtet haben. Das heißt, wir sind damit auch verbunden mit diesen Menschen in der Bibel, weil auch sie Ängste hatten, auch sie fürchte, also quasi sich gefürchtet haben und damit können wir uns verbinden. Wir waren auch solche Menschen und dürfen uns nicht verurteilen deswegen.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir an einem Punkt, wo wir gerne auch unsere Hörerinnen und Hörer mit in die Sendung einbinden. Vielen Dank schon mal für unser Gespräch, Dr. Tischinger. Ja, nun wollen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und meine Frage an Sie, liebe Hörerin, liebe Hörer, ist, wie gehen Sie erfolgreich mit Ängsten um? Was könnte eine erfolgreiche Strategie sein, die Ihnen geholfen hat, die vielleicht auch für andere Hörer interessant sein könnte? Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Wie gehen Sie erfolgreich mit Sorgen und Ängsten um? Das wollen wir gerne von Ihnen erfahren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand.
Sie hören Radio Horeb heute in der Lebenshilfe das Thema mit Sorgen und Ängsten erfolgreich umgehen. Ich heiße Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Tischinger. Er ist der Chefarzt an der Adula-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Oberstdorf. Er ist Diplom-Theologe, systemischer Therapeut und Buchautor. Zwei Bücher möchten wir vorstellen von ihm. Jeder Tag ist ein geschenktes Leben, Schritte der Achtsamkeit, darüber haben wir schon gesprochen. Und ein zweites Buch, Selbstliebe, Weg der inneren Heilung. Und in beiden Büchern kommt da sicher auch das Thema Angst vor, Dr. Tischinger, gehe ich mal davon aus. Und wir wollen nun unsere Hörerinnen und Hörer in die Sendung mit reinnehmen. Die Telefonnummer, ich sage es hier nochmal, 089 517 008 008. Und diese Nummer hat Frau Bessler aus Tannhausen gewählt. Grüß Gott, Frau Bessler.
Tischinger, bedanken für den sagenhaften Vortrag. Er ist wunderbar. Das hat mir wirklich so von der Seele ausgesprochen. Ich habe als junge Frau sehr stark unter Ängste gelitten. Ich habe ein Kind bekommen oder wir haben ein Kind bekommen, das sehr krank war und immer diese Unsicherheit und ich hatte irgendwann bloß noch Angst, wann wird er wieder krank. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu verstehen, mit der Angst eben umzugehen, auch durch Bücher und auch Vorträge. Damals der Pfarrer Müller aus Freising, der hat dann auch, und das hat mir einfach das, was jetzt der Herr Schäfer gesagt hat, das ist es, dieses eine, mit der die Angst einfach annehmen, aber dann nicht ans, also mit dir dieser Kampf. Die Gefühle sind so wichtig. Also ich habe dann die Bibelstellen alle gelesen, wie jetzt genannt worden sind. Und wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann habe ich zwar vom Gefühl aus noch Angst. Das kann ich nicht ausschalten. Aber mein Verstand sagt, ich muss keine Angst haben. Ich bin frei. Und dann spreche ich oft diese Worte so in Ruhe vor mich hin. Jesus, du bist bei mir. Ich fürchte mich nicht. Du bist meine Hilfe. Und was dann immer erlebe, ist immer, dass ich sage, wieder ein Sieg gegen die Angst. Und so habe ich immer wieder im Zurückschauen gedacht, da ist gut gegangen, da ist gar nichts passiert. Und wie gesagt, ich habe auch Angst, in den Flieger reinzusetzen, weil ich ein paar Mal ungute Flüge gehabt habe. Aber ich fliege deswegen in 6 Wochen trotzdem wieder in meine Heimat nach Griechenland. Ja, also das sind alles dieses, genau wie es gesagt hat, so habe ich es erleben dürfen. Und wie gesagt hat, es gibt niemanden, der keine Angst hat, aber die Angst hat nicht die Macht. Ich habe die Macht über die Angst. Ja. Das wollte ich sagen.
Ja. Frau Bessler, ganz herzlichen Dank. Toller Anruf. Danke für Ihr Zeugnis. Dr. Tischinger.
Es hat mich jetzt sehr, sehr berührt, was Sie erzählt haben, und ich stimme Ihnen allen zu, dass es genau darum geht, dass nicht die Angst Macht über uns hat, sondern wir sozusagen die Macht zurückholen. Und Sie haben so ein schönes Beispiel genannt, wie Sie selber sich durch diese guten Worte, Sie haben sich selber dann so, ich sag's mal, Affirmationen geschenkt, Jesus ist bei mir, oder da darf jeder Mensch seine Worte finden, aber dass wir, indem wir in diesen Momenten, wo die Angst kommt, uns selber gute Worte sagen. Gute Worte heißt ja bene dicere, das heißt, in gewisser Weise segnen wir die Situation, segnen wir, wenn wir Sorge um ein Kind haben, ja, weil es schon mal schwer krank war. Wir segnen die Situation, wir segnen das Kind, indem wir gute Worte sagen, und das ist, wie das Vertrauen in uns wieder wachsen kann. Und das hat mich sehr berührt, wo Sie erzählt haben, dass Ihr Kind so schwer krank war. Und das kann ich tief, tief nachfinden, was es für eine Mutter bedeutet, wenn sie Angst hat, ihr Kind zu verlieren, und dass das natürlich in einer Mutter drinsteckt. Und immer wenn das Kind auch krank wieder wird oder Angst hat, dass sofort die Angst kommt, dass meinem Kind doch nichts passiert. Und dann ist es so, wie Sie es gemacht haben, wunderbar, dass Sie dann immer wieder auch sich selber das Vertrauen holen, dass Sie dann spüren, wir sind da begleitet worden, Gott hat uns begleitet, die Erfahrung, da nicht allein gelassen worden zu sein, sondern in der Krankheitsphase meines Kindes, da hat mich uns was getragen, unterstützt. Das kann mir auch im Hier und Jetzt, wenn die Angst wieder hochkriechen will, helfen. Und ich kann durch diese guten Worte mich selber segnen, mein Kind segnen, die Situation segnen. Das kann tatsächlich diese Qualität des Vertrauens in uns stärken und uns helfen, dass wir tatsächlich nicht ohnmächtig der Macht gegenüber, der Angst gegenüberstehen, sondern dass wir Macht über die Angst haben und dieses Leben so leben können, wie wir es uns wünschen. Mit der Angst, nicht ohne Angst.
Wie Sie es treffend gesagt haben, Frau Bessler, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und liebe Grüße nach Tannhausen.
Dankeschön, Ihnen auch Gottes Segen. Tschüss. Gottes Segen.
Alles Gute, danke, tschüss. Und unser Thema ist erfolgreich mit Sorgen und Ängsten umgehen. Ich begrüße Frau Daub, hallo.
Ja, hallo, ich grüße Sie beide. Bei mir liegt der Fall etwas anders. Also vor etwa 4 Jahren, da ist immer so im Herbst, habe ich immer so Beklemmungen gehabt und so Ängste, weil ich allein lebe. Wenn es so dunkel wurde, ist um 4 Uhr mittags und morgens auch so lang dunkel. Und dann ist mein Blutdruck immer höher gegangen. Und dann bin ich immer zum Arzt gegangen, habe das dann gesagt und meinte, ja, was ich denn dagegen tun? Ich sage, ja, ich bete mir den Rosenkranz, ich bete mir und so weiter. Und dann hat er gemeint, ja, also er denkt, dass es besser wird, wenn ich das mache, aber sonst würde er mich zum Psychotherapeuten schicken. Und dann ging das weiter und dann kam wieder der Frühling wieder und dann ging es wieder besser. Und dann, im anderen Jahr dann, ist er wieder so hochgegangen, dass ich also 3-mal wegen zu hohem Blutdruck mit dem Notarzt ins Krankenhaus musste. Und dann hat meine Ärztin, die dann hatte, die hat dann gesagt, sie glaubt nicht, dass das vom Herzen herkommt, nur der Blutdruck, sondern dass ich eine Winterdepression habe. Und dann habe ich auch schon gehört und gelesen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich soll doch Johanniskraut-Trachees nehmen. Ich soll es mal probieren. Und jetzt nehme ich das immer so im Herbst, Oktober, November, bis im Februar ungefähr oder März, nehme ich immer die Johanniskraut-Trachees, ich habe die von Kneipp, und jetzt sind die Ängste und die Beklemmungen sind weg bei mir. Das hat mir also geholfen. Das Beten hat mir da also nicht so nicht weggenommen.
Okay.
Muss ich einfach mal sagen, das war das Mittel für mich jetzt, gell?
Ja.
Das hat mir also sehr geholfen. Das kann ich eigentlich nur empfehlen. Wenn jemand mit dem Beten, wenn das nicht reicht, dass man direkt weiterkommt, dass man einfach, dass das dann von der Angst her kommt, dass dann die Blutgefäße wahrscheinlich werden dann verengt durch die Angst, weil man eben allein ist und so dunkel ist. Und ich bin halt ein Typ, der bin immer viel draußen im Frühling, im Sommer, bin immer bei schönem Wetter draußen. Und es geht halt dann im Herbst nicht so und da ist halt so dunkel. Also das war die Winterdepression bei mir.
Frau Daub, ganz herzlichen Dank. Dr. Tischinger.
Also ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie das ansprechen, und weil es ist tatsächlich so, dass es eben Angst und Depression können wie zwei Geschwister miteinander auftreten und dass es dann zum Beispiel auch eine medikamentöse Unterstützung braucht, weil Sie jetzt das Beispiel Winterdepression angesprochen, das ist da ganz evident, da gibt es Medikamente, es gibt auch eine Lichttherapie, die helfen kann, aber da braucht es dann tatsächlich medizinische Unterstützung. Und bei Ihnen war das ja auch dann so dramatisch, dass Sie dann mit Blutdruckkrisen ins Krankenhaus mussten. Es waren dann Situationen, die auch bedrohlich waren, und bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie dieses Beispiel erwähnen, dass es dann eben auch in manchen Situationen hilfreich sein kann, auch sich ärztliche Unterstützung zu holen, auch Medikamente zu nehmen, weil zum Beispiel es Medikamente für bestimmte Angsterkrankungen gibt. Es gibt Panikstörungen, es gibt eine generalisierte Angststörung. Das heißt, es ist dann tatsächlich etwas, was nicht allein durchs Beten weggehen kann, sondern das hat dann einen, in diesem Moment einen Krankheitswert und da braucht es dann eine ärztliche Unterstützung. Und Gott sei Dank gibt es Medikamente, die man einsetzen kann, wenn sozusagen das jetzt so eine Angststörung oder eine Angst mit einer Depression ist. Und vielen Dank für dieses sehr, sehr hilfreiche Beispiel, dass eben Beten in manchen Situationen unterstützend sein kann, aber das ist auch nicht das Allheilmittel, sondern wenn es eben eine, wie bei Ihnen es eine Winterdepression ist, dann braucht es eine ärztliche Unterstützung. Genauso wie man einen Diabetes nicht wegbeten kann, sondern dann Medikamente gegen den Diabetes braucht, sondern dann braucht es auch da wirklich medikamentöse Unterstützung. Und Gott sei Dank gibt es da auch unterschiedlichste Medikamente. Das Johanniskraut ist was Pflanzliches, es gibt dann andere Substanzen, da gibt es viele, die in die Hände des Facharztes gehören. Aber ganz wichtig, dass es auch in diesem heutigen Programm zur Sprache kommt. Es gibt Situationen, wo Medikamente für Ängste und Depressionen erforderlich sind und dass man auch diese Hilfe in Anspruch nehmen darf.
Da haben ja viele Leute aber Angst, wenn sie eben sagen, ich muss jetzt Medikamente nehmen, Angst davor, dass diese Medikamente, wenn man da mal mit anfängt, dann ist man drin, man kommt nicht mehr raus, man wird vielleicht sogar abhängig von diesen Medikamenten. Können Sie da diese Angst nehmen, Dr. Tischinger?
Also das ist ganz wichtig, deswegen sage ich, das gehört in die Hände des Facharztes, weil es gibt Anxiolytika, das sind angstlösende Medikamente, die abhängig machen können. Zum Beispiel sind die Benzodiazepine, Tavor, Diazepam, Valium, das haben manche vielleicht schon gehört. Das sind Medikamente, die kurzzeitig genommen werden sollen, weil sie sehr schnell angstlösend wirken, aber die auf Dauer dann auch zu Gewöhnungseffekten, Abhängigkeiten führen können. Also das heißt, das ist deswegen wirklich etwas, wo man fachärztlich behandeln sollte, dass man nicht dann anfängt mit zum Beispiel Tavor und das tut mir jetzt ganz gut, das nehme ich jetzt jeden Tag und dann kann sich schon nach ein paar Wochen so eine Gewöhnung einstellen. Das heißt, deswegen ist ein Umgang mit Medikamenten nicht leichtfertig selbst zu verordnen oder das einfach so mal laufen zu lassen, sondern das soll dann auch fachärztlich begleitet werden, damit die richtigen Medikamente, die eben nicht abhängig machen, verordnet werden. Und wenn mal stärkere Medikamente, wie jetzt diese Benzodiazepine, gebraucht werden in Notsituationen, dass die nicht einfach dauerhaft genommen werden, um dann zur Abhängigkeit führen. Deswegen brauchst du wirklich eine kompetente ärztliche Begleitung.
Und die dann auch die Angst vor dem Medikament nehmen kann und sowas wie ein pflanzliches Mittel wie Johanniskraut, das macht ja auch nicht abhängig, oder?
Genau, es gibt eindeutige Medikamente wie das Johanniskraut, wo so gesehen unbedenklich sind, aber die dann halt in bestimmten Situationen nicht stark genug wirken, wo man weiß, zum Beispiel bei Depressionen, wenn das eine schwergradige Depression wäre, dann ist das Johanniskraut zu milde, ja. Das heißt, deswegen kann ein kompetenter Arzt entscheiden, welche Schweregrad liegt vor, was ist im Vordergrund, welches Medikament ist jetzt angezeigt und dann das richtige Medikament auswählen. Also man braucht keine Ängste davor haben, aber man sollte dann eben mit dem behandelnden Arzt die Dinge durchsprechen, auch vielleicht, wenn man sagt, Mensch, wie wirkt das Medikament, könnte ich davon abhängig werden, das auch anzusprechen, wenn man die Sorge hat, und dann kann der Arzt sagen, nein, dieses Medikament können Sie bedenkenlos nehmen oder dieses, das nehmen wir jetzt nur 4 Wochen und danach setzen wir das wieder ab. Also das braucht schon eine Kompetenz, die auch genutzt werden soll, und da bitte ich dann wirklich, den ärztlichen Rat auch zu nehmen, alle Fragen zu stellen, aber keine Vorbehalte zu haben, weil man denkt, Psychopharmaka sind alle schlecht, die machen abhängig. Das ist überhaupt nicht so. Es sind einzelne wenige, wo man vorsichtig sein muss, und die allermeisten sind unbedenklich in der Hinsicht. Aber wie gesagt, es braucht wirklich eine Kompetenz, die dann ärztlicherseits auch vorrätig ist, aber die man in Anspruch nehmen muss.
Unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ist mit Sorgen und Ängsten erfolgreich umgehen. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe, und unser nächster Hörer, der anruft, ist der Herr Schenk. Herr Schenk, grüß Gott.
Ja, recht schönen guten Tag, Herr Klose. Schönen guten Tag, Herr Dr. Tischinger. Ich habe die Richtung, und zwar denke ich an viele Mütter oder auch an Leute, die Angst verbreiten können, die selbst ängstlich sind, und das an die Kinder beziehungsweise auch Erzieher, die es weitergeben können. Und für mich ist dann auch in dem Sinne Angst ansteckend, wenn ich das mal in Anführungsstriche sagen darf. Und da denke ich, muss man sich auch verhüten, beziehungsweise auch notwendige Maßnahmen ergreifen.
Ja. Sehr, sehr wichtig, was Sie ansprechen. Das heißt tatsächlich, dass gerade wenn Eltern in sich große Ängste tragen, dass sie das durch ihr Verhalten auch den Kindern sozusagen zumuten, dass dann die vielleicht auch ängstlich werden. Und das heißt, dann ist die Verantwortung desjenigen, des Erwachsenen, Verantwortung für seine eigenen Ängste zu üben. Also das ist ganz wichtig, wenn ich Ängste habe, dann muss ich selber die Verantwortung für meine Ängste übernehmen, wie ich mit denen gut umgehen kann, dass ich mir Hilfe hole, damit ich es nicht, wie Sie sagen, infektiös zum Beispiel an die nächste Generation weitergebe. Ja. Und das ist ganz wichtig, ja. Ängste können gewissermaßen wie ansteckend sein, aber gleichzeitig diese Bereitschaft, sich Hilfe zu holen, zu genesen, die kann auch ansteckend sein, dass dann andere merken, hoppla, der Mama, der Papa, dem geht's jetzt besser, der lernt mit seinen Ängsten umzugehen. Das hilft dann auch den Kindern, wie du sagst, Mensch, das kann man ja lernen, und das, wenn wir auch schon ein bisschen ängstlich sind, da können wir auch die Erfahrung machen, man kann lernen, mit Ängsten umzugehen. Also die Verantwortung für die Ängste hat jeder selber. Und gerade bei Erwachsenen, die Kinder haben, sehr vorsichtig zu sein, dass wir die nicht an Kinder weitergeben, weil wir sie nicht bearbeitet oder erlöst haben. Also da im Zweifelsfall sich Hilfe holen. Danke für diesen Hinweis. Das ist eine Realität. Wir können Ängste auch so wie ein infektiöses Agens auch weitergeben.
Herr Schenk, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße, war ein wichtiger Punkt. Vielen Dank. Und als letzte Hörerin möchte ich in die Sendung reinnehmen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Frau Geider, aber ich finde es toll, dass Sie anrufen und unser Thema mit Sorgen und Ängsten erfolgreich umgehen.
Ja, ich habe als Kind einen ganz strengen Vater gehabt und meine Schwester auch. Wir haben alle beide solche Ängste seit unserer Kindheit. Und das ist mir im ganzen Leben nachgegangen, und ich war auch schon so viel krank und habe Sachen überstanden, die normal zum Tode immer führten, und habe das alles, weil ich viel gebetet habe. Und aber das hat dann auch nicht so geholfen. Ich habe viel gebetet und spät immer noch viel. Aber diese Angst ist eben von Anfang an drin. Und ich habe so viel Kummer im Leben gehabt. Und jetzt kann ich meine Gedanken nicht mehr. Ich bin bald 80 Jahre alt, ich bin blind. Und okay. Ich habe einen Herzinfarkt gehabt und habe eine schlechte Herzklappe, die hätte schon vor 7 Jahren sollen ausgetauscht werden.
Frau Geider, vielleicht eine kleine Rückfrage. Gab es was außer dem Beten, was Ihnen geholfen hat, auch mit dieser Angst umzugehen? Vielleicht ist sie nie ganz weggegangen, aber hat Ihnen was geholfen?
Nein, ist nie ganz weggegangen. Bis heute diesen Tag nicht. Nicht bis heute diesen Tag. Auch ich bete viel und im Glauben, ich mache da so viel. Und auch im Glauben habe ich darunter gelitten, mein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben lang, da konnten mir die Priester sagen, ja, sie hat das schon das erste Mal gemerkt, als ich zur Beichte ging, dass ich ein sehr ängstlicher Typ war. Und das ist mir mein ganzes Leben erhalten geblieben. Und ich habe Ihnen gesagt, ich habe so viel Medikamente genommen, dass meine Tochter gesagt hat, Mama, dass du noch lebst, das ist ein Wunder.
Dr. Tischinger, es ist natürlich jetzt ein großes Thema nochmal aufgemacht worden, aber vielleicht können Sie noch mal kurz drauf eingehen.
Ja, ganz kurz, also was ich gehört habe, dass Sie ja da durch Ihre Kindheit, durch diese Erfahrung mit Ihrem Vater da auch frühe Belastungen hatten, die vielleicht zu so einer Verunsicherung ein Leben lang auch mit beigetragen haben. Aber ich habe auch gehört, dass Sie gesagt haben, Sie haben schwere Krankheiten schon durchgemacht. Sie haben lebensbedrohliche Zustände überstanden. Das heißt, offensichtlich gibt es in Ihnen auch eine Kraft, man nennt die in der Medizin die Resilienz, eine Widerstandskraft, dass da etwas sozusagen trotz widriger Umstände Sie am Leben erhalten hat. Sie 80 20 Jahre werden konnten, mit all diesen Schwierigkeiten, Herzklappenprobleme. Und das möchte ich einfach nochmal den Aspekt der Dankbarkeit mit reinbringen, dass manchmal, wenn wir so das Schwierige sehen, dass wir auch nochmal den Blick auf das Gute lenken. Mensch, wie toll, dass sie so viele schwierige Situationen überstehen konnte, dass sie noch immer am Leben sein dürfen, dass sie mit 80 Jahren jetzt noch hier dieser Sendung teilnehmen, so aktiv sind. Also, dass es auch gut ist, sozusagen das zu würdigen, diese Widerstandskraft, diese Kraft, die auch in ihnen liegt, und dafür dankbar zu sein, was alles geht, was ihnen möglich ist. Ja, also sich nicht so auf das zu fokussieren, was schwierig ist, sondern immer sagen, Mensch, danke, dass ich heute aufstehen konnte, dass ich das jenes erleben konnte. Also da wünsche ich Ihnen so die Kraft der Dankbarkeit, dass Sie das Gute, was in Ihrem Leben auch da ist, diese große Widerstandskraft, dass Sie die wahrnehmen, und ganz viel Respekt auch für Ihre Lebensleistung, dass Sie durch so viele schwere Dinge hindurchgegangen sind und noch immer so im Glauben stehen und teilhaben. Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung.
Danke für Ihren Anruf und alles Gute für Sie. Und vielleicht hat auch diese Rückmeldung von Dr. Tischinger Ihnen auch ein bisschen geholfen. Oft ist es ja wichtig, auch den Raum haben, darüber zu sprechen. Alles Gute, Gottes Segen für Sie. Und ja, danke, dass Sie angerufen haben. Dr. Tischinger, wir sind am Ende unserer Sendung. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir könnten noch locker 2 Stunden weiter reden. Ist ein großes Thema. Danke, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind, auch mit Ihrem wertvollen Rat. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Klose.
Ja, das war die Lebenshilfe. Sie wissen, liebe Hörer und Hörer, unser Hörerservice ist für Sie da und kann für Sie zum Beispiel auch nochmal die Tipps geben mit den Büchern von Dr. Tischinger, ein Buch über die Achtsamkeit oder auch das andere über die Selbstliebe. Telefonnummer, Hörerservice ist 08328 921 110. Und die Sendung ist aufgezeichnet worden. Sie können sie im Internet nachhören unter horeb.org oder eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten ein paar Anregungen Ihnen mitgeben, wie Sie erfolgreich mit Sorgen und Ängsten umgehen können. Und ja, für heute soll es gewesen sein. Lieben Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich verabschiede mich, Ihr Bodo Klose.